Hey Leute, na? Sehr schön, dass ihr mit dabei seid.
Wusstet ihr eigentlich, dass diese Folge schon 4 Wochen früher im kostenlosen Bereich der Podimo-App erschienen ist? Na, aha, aha, aha.
Wenn ihr also die allerneueste Episode immer sofort vor allen anderen hören möchtet, dann würden wir an eurer Stelle gehen auf podimo.de/friendsfm.
Die Info findet ihr übrigens auch in den Shownotes und jetzt viel Spaß beim Hören.
Friends FM mit Larissa Ries und Philipp Isterewitsch.
Leute, ganz herzlich willkommen. Hier sind wir mit einer brandneuen Folge Friends FM. Leider, es ist was ganz Furchtbares passiert. Vegetiert Larissa Ries, meine bessere Hälfte, weiter vor sich hin. Wir schicken Blumen und gute Besserung. Es hat sie zerlegt, dann hat es ihre Kids zerlegt, wahrscheinlich auch noch den Hund. Aber ich dachte so, the show must go on und Friends FM muss natürlich weitergehen. Vor allem jetzt am Anfang können wir euch ja nicht hängen lassen. Und ich habe lange überlegt, wen könnte man einladen? Wer könnte diese Lücke hier füllen? Und es ist geworden die Wunderbare. Sie ist ein TV-Star, sie ist Comedian, sie ist lustig, sie ist klug, sie kann wunderbar Autos verkaufen. Und sie ist irgendwie so, man möchte sich mit ihr in eine Bar setzen und irgendwie eine Flasche Weißwein oder Rotwein trinken und lange mit ihr quatschen, weil man so das Gefühl hat, auch wenn man nicht mit ihr bekannt ist oder so, man möchte mit ihr befreundet sein. Willkommen bei Friends FM, Panayota Petridou ist da.
Ein wunderschön. Hallo Philipp. Mensch, ich hätte den ganzen Tag zuhören können. Das ist ja toll. So eine schöne Löbeshymne, eine tolle Amoderation.
Schöner wird's aber auch nicht mehr. Von daher, ja, jetzt hast du auch alles Schöne erlebt. Schön, dass du es einrichten konntest. Ich glaube, wir können die Hosen runterlassen. Wir haben gerade ungelogen 50 Minuten gebraucht, um uns beide hier einzurichten. Man denkt immer so ein Podcast und dann melden die sich von, du meldest dich auch von zu Hause aus, ne?
Ich melde mich aus meinem wunderschönen Arbeitszimmer, aber das ist immer so fake, weil ich bin ja so ein Technik-Honky-Tonky und jedes Kabel ist für mich ein böhmisches Dorf und es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber wir haben es ja Gott sei Dank geschafft, ne? Und ich bin froh, dass wir jetzt hier die Zeit nach hinten auch raus haben, extra für euch jetzt eine Stunde hier Gas zu geben. Und wir haben viel zu erzählen, finde ich. Immer, wenn wir uns eigentlich sehen, ne, Philipp?
Immer, wenn wir uns sehen, weil man denkt ja so ein Podcast, ach, und dann machen die das auch noch von zu Hause aus und so, das ist so einfach. Aber Leute, wenn ihr wüsstet, was hier alles im Hintergrund aufgestellt wird, wie viele Techniker hier gerade meine Lichter halten, damit ich ansatzweise vorzeigbar aussehe.
Gerade null Person.
Was sagst du? Ich habe ja so überlegt, um so reinzukommen, was verstehst du eigentlich unter, was ist für dich Freundschaft, Panayota?
Also Freundschaft ist für mich Gemeinsamkeit, Vertrauen, Loyalität, Humor, Gemeinsamkeiten auf jeden Fall, aber auch Diskretion, finde ich, gehört auch so dazu, dass ich mich auf jeden Fall auch darauf verlassen kann, dass vielleicht auch so unterschiedlich man ist. Ich habe mehrere Freundeskreise, mit den einen kann man so verschiedene Dinge machen, mit den anderen rede ich so total tiefe Themen. Ich habe immer nur irgendwie, immer wenn ich eine Freundin treffe zum Beispiel, da geht es immer nur so direkt ins Eingemachte. Mit der anderen ist das Thema Kinder irgendwie total up to date. Eine andere Freundin ist total verschlossen, da wird dich, also die packt nie irgendwie aus, bei der ist immer alles geil. Und dennoch bin ich mit denen allen befreundet, obwohl es immer so andere Versionen von Freundschaften gibt. Kennst du das? Dass du so,
kenn ich auch.
So gute Bekannte hast, mit denen einfach so total die Sau rauslassen kannst oder feiern. Früher war es so, mit denen konntest du einfach feiern gehen. So, wir haben mit dir gefeiert, die haben oder auch nicht getrunken. Und dann, ich finde, umso älter du wirst, schmeißt du deine Freunde irgendwo so in den Trichter und dann kommen immer weniger raus. Also
mal weniger,
am
ja.
Ende, ja, hast du dann wirklich nur so eine Handvoll oder ich habe zwei Hände voll, wo ich wirklich sage, die begleiten mich seit Jahrzehnten. Ja, einige verlassen dich dann auch so im Laufe des Lebens, finde ich.
Und ich kann sehr gut nachvollziehen, was du sagst mit diesen verschiedenen Freundeskreisen. Weil ich habe auch Freunde, die sind noch nie, habe ich ja schon mal erzählt, noch nie aufeinander getroffen. Weil ich weiß, dass man die nicht zusammenwürfeln könnte. Weil die einen sind so sehr, wie du sagst, mit denen philosophiere ich so übers Leben und mit denen kann ich über, ich weiß nicht, Politik reden und streiten und so. Und dann habe ich welche, die sind so ein bisschen, bei denen scheint immer die Sonne, weißt du? Und die sind eher, also die will ich dann haben, wenn ich was, wenn ich mich in so ein Abenteuer werfen möchte. So, keine Ahnung, wir gehen irgendwo hin und es ist alles offen oder wir fliegen spontan irgendwo hin. Also es gibt so verschiedene Grüppchen und ich will auch gar nicht, dass die aufeinandertreffen, weil einige Freunde kennen mich vielleicht auch überhaupt nicht so nachdenklich und so und so in mich gekehrt. Weißt du, die kennen dann nur so diesen Philipp, ja, lass uns spontan nach Ibiza fliegen und dann mit einem alten Jeep da über die Insel fliegen. Ja, okay, machen wir jetzt. Weißt du, also ich kann total nachvollziehen, was du sagst. Und ein Satz noch, was ich sehr schön finde, ist, ich dachte zwischendurch so, oh, ich verliere Leute. Aber dann habe ich gemerkt, nee, Freundschaft ist sowas, so ein exklusiver Begriff auch. Und ich finde, der wird oft zu inflationär, also stopp mich gerne, aber zu inflationär verwendet. Mir sind Leute immer suspekt, die sagen, ja, mit dem bin ich befreundet und mit dem bin ich befreundet. Bist du mit dem wirklich befreundet, dass du um 3 Uhr nachts, wenn es brennt, anrufen kannst? Oder sind es nicht eher Bekannte? Ich habe super viele Bekannte, aber vielleicht nur, ich weiß nicht, eine Handvoll Freunde.
Ja. Und ich finde auch, was du sagst, das stimmt total, wenn sich diese Freunde treffen würden. Also manchmal kann man die gar nicht mischen, weil die so ganz konträr sind. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, mit der kann ich über alles reden, übers Pupsen, übers Sex, übers Rülpsen. Ja, da kann ich total offen, also ich sage jetzt mal, über Dinge, die man sonst vielleicht nicht jedem erzählt. Und dann gibt's Freunde, da würde ich das Thema nicht mal aufmachen, weil die denken so, oh, das passt aber jetzt gar nicht. Obwohl ich die genauso mag, also halt auf einer anderen Ebene. Und das finde ich halt so krass. Es ist mir früher gar nicht aufgefallen, weil früher habe ich immer organisiert, dass wir alle zusammen sind. Kennst du so auf Geburtstagen zum Beispiel, auf so runden Geburtstagen, wenn die Spreu sich so vom Weizen trennt, dann sitzen da irgendwie so die Arbeitskollegen da hinten, so die, oder auf Hochzeiten, das ist ganz oft so, dann sitzt so der Pulk zusammen, ne? Dann sitzen so oft bei so gemischten Hochzeiten zum Beispiel, dann sitzen so das eine Land sitzt links, das andere Land sitzt rechts, irgendwie dazwischen hast du noch so die Arbeitskollegen und Freunde irgendwie. Das war immer total interessant, wenn so Kulturen auch aufeinander prasseln. Aber ich finde, das ist auch so ein roter Faden durch deine Freundschaften. Also ich kann das schon voll nachvollziehen, dass man sagt, man hat viele Bekannte. Und ich finde es auch suspekt. Ich finde gerade in der Öffentlichkeit, findest du nicht, wie viele Leute da immer sagen irgendwie, das ist mein Freund. Und dann siehst du aber irgendwie nur so 3 Instagram-Bilder von irgendeinem roten Teppich und du denkst so, ja, klar, ist immer, wenn jemand stirbt, finde ich. Das stirbt, bei Daniel Kübelberg ist mir das aufgefallen. Alle so, ja, das ist mein Freund. Es ist so großartig, so krass gewesen, was passiert ist. Und dann posten die so Bilder und das sind nur ausschließlich Fotos, wo die sich auf einer Party getroffen haben. Und dann denke ich mir so, also wenn die so gut befreundet werden, hättet ihr bestimmt auch mal ein cooles Foto vom Café, weißt du, wo ihr wart. Oder irgendwie von zu Hause auf der Couch, sowas Inniges, Privates, als immer diese Glamour-Pics. Und da finde ich das auch sehr oberflächlich.
Eine super Freundschaft auf dem roten Teppich. Ja, wir haben uns 4-mal auf einer Veranstaltung gesehen und sind seitdem so. Und genau das meine ich. Ich glaube, wir sind Best Friends. Aber du, wir haben so viel erlebt zusammen. Ich glaube nämlich, also ja, um das abzuschließen, es ist genauso, wie du sagst, so wenn auch was passiert im Leben, sind echte, es ist so dieser Inner Circle. Der Begriff hat mir gerade gefehlt. So, ich würde auch gar nicht so viele Leute in mein Leben lassen, weil, wie gesagt, ich glaube, du kannst auch nicht mit allen befreundet sein. Und ich bin dafür, dass man dieses Wort Freundschaft, befreundet sein, nochmal ein bisschen exklusiver behandelt. Weil das ist sowas Schönes und sowas Inniges. Und man kann ja sonst auch viele Kollegen und Bekannte haben. Auch dieses, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe super viele Kollegen, egal jetzt ob Radio oder Fernsehen, so in unserer Medienbubble. Das sind für mich, es gibt ganz, ganz viele Kollegen und zu einigen hat man ein freundschaftliches Verhältnis. Aber auch da muss ich ja nicht mit jedem befreundet sein, weißt du? Ich muss immer lachen, wenn ich mal Germany's Next Topmodel gucke oder so. Und dann kommen so Mädels oder mittlerweile auch Jungs, die sagen, ich bin nicht hier, um Freunde zu finden. Und früher dachte ich immer, oh, jetzt halt aber jemand auch. Aber ja, eigentlich hat die Person ja in dem Fall auch recht. Also wie gesagt, ich finde, das ist ein sehr exklusiver,
total,
exklusiver
Begriff.
Es
ist ja bei uns in der Branche genau das Gleiche. Es sind ja Arbeitskollegen. Ne? Man sieht sich dann auf einem Event und das ist ein Arbeitsevent. Das ist so, wie wenn du irgendwo im Büro sitzt und sagst, okay, wir haben jetzt eine Veranstaltung und dann kommen von 16 Standorten die Arbeitskollegen. Und dann sieht man sich. Und dann kriegst du ja oft die Frage aus, wer ist denn dein Freund? Und so, und du denkst, hä, ich sehe die 3-mal im Jahr. Und dann macht man vielleicht mal ein Bild oder man steht zusammen oder man trinkt auch mal vielleicht was zusammen oder isst Backstage was. Aber es ist halt nicht so, dass du die so oft triffst, dass du ein kollegiales Verhältnis hast. Also ich habe auch schon im Autohaus zum Beispiel, wo ich gearbeitet habe, da sind Freundschaften richtig entstanden. Also da habe ich eine Freundin, dann habe ich auch später das Kind getauft da von ihr. Also da ist richtig was entstanden, weil man hat sich einfach 8 Stunden am Tag, 10 Stunden am Tag gesehen. Und teilweise mehr gesehen als zu Hause deine Freunde. Und dann ist wirklich eine Freundschaft draus entstanden. Aber ich finde, bei uns ist es so wechselnd und schnelllebig und du drehst vielleicht mal ein paar Tage mit jemandem, aber es ist nicht so wie die anderen Menschen, die jetzt einen Bürojob haben oder so und 9-to-5 arbeiten.
Ich weiß, dass Larissa irgendwann mal in einer Folge erzählen möchte, und ich will dir das nicht vorwegnehmen, dass sie eine Freundschaft auch mal beendet hat. Das, hattest du das schon mal? Ich habe auch schon mal eine Freundschaft beendet.
Ja.
Fand ich schlimmer, als eine Beziehung zu beenden. Also ohne graben zu wollen, aber was war so bei dir der Auslöser? Hat man sich einfach so entfernt oder was, in welche Richtung ist es da gegangen?
Also das ist gar nicht mal so, so lange her. Ich habe auch richtig gelitten. Also es hat bestimmt 2 Jahre gedauert, bis ich da über meinen Schatten springen konnte und das Ganze verdauen konnte. Also da hat sich eine Freundin sehr stark verändert und hat nicht so viel mehr erzählt auf einmal. Also während wir am Tag irgendwie versucht haben, ein paar Mal zu telefonieren, wurde das immer weniger. Und sie hat den Job gewechselt. Sie hat sich vom Wesen her total verändert. Und immer ging es dieses, ja, wann sehen wir uns denn mal? Ja, ja, bald. Ach, ich habe viel zu tun. Bald, bald. Und das zog sich dann immer weiter, bis dann wirklich auch private Dinge bei ihr so krass verändert wurden, dass sie eigentlich weiß, dass ich da nachgebohrt hätte. Und ich bin halt eine sehr ehrliche und direkte Freundin. Und unsere Freundschaft war auch immer sehr, sehr tief. Aber auf einmal habe ich dann gemerkt, da ist irgendwie was im Busch. Sie will sich gerade nicht öffnen, weil sie wollte sich wahrscheinlich meine moralische Keule nicht abholen, weil sie gerade in ihrem Leben Dinge tut, die nicht gut sind für sie, glaube ich. Und das wollte ich ihr auch sagen, das wusste sie auch. Und ich glaube, sie hat sich einfach von diesem Tag X immer weiter entfernt, weil sie nicht darüber sprechen wollte. Und hat das dann unter dem Deckmantel so, ich will mich nicht bevormunden lassen. Und unsere Freundschaft hat eh schon gekriselt die letzten paar Wochen. Und es war eh schwer, dir irgendwas zu sagen. Und sie war auch wahnsinnig, wahnsinnig unzuverlässig. Ist sie eigentlich ihr Leben lang, ist aber mir in den letzten Jahren immer häufiger aufgefallen. Dadurch, dass du Mama bist, hast du einfach nicht mehr die Kapazitäten zu sagen, ja klar, komm um 13 Uhr und dann kommt man irgendwie um 19 Uhr. Und solche Delays gab es dazwischen. Zeitlich 3-4 Stunden waren Standard. Oder, also eine Stunde ist mindestens einzuplanen bei ihr.
Boah.
Und im Laufe der Jahre, am Anfang hast du immer gesagt, ja komm, ist klar, kennst du ja, ist so, die ist so. Ich war selber nicht die pünktlichste in meinem Leben. Aber umso weniger Zeit du hast, desto wertvoller wird sie. Und wenn dann jemand die mit Füßen tritt und auch sein Leben so auf den Kopf schmeißt, und das war mir dann zu viel. Und da habe ich wohl über übel, obwohl es auch sogar mit von ihr ausging, dann Abstand nehmen müssen. Aber ich habe richtig gelitten. Also ich würde echt sagen, das dauert jetzt 2 Jahre. Und dann ist es natürlich so, auch dann nicht zum Geburtstag gratulieren, hat richtig wehgetan, weil ich lege total viel Wert auf meinen Geburtstag. Und dann war das so ein Statement, weil wir haben uns...
Wann hast du Geburtstag nochmal?
Am 13. Juli, Philipp.
Juli, dann bist du Löwe, ne? Oder was bist du?
Krebs.
Krebs bist du, oh. Mhm. Ja, wie meine Mama, Krebs.
Ja, ja, und die hat den vergessen. Und das war so ein Statement, da wusste ich, okay, ich gebe jetzt noch 2-3 Tage Zeit, aber es kam nichts und selbst eine Woche. Und dann habe ich gedacht, okay, wow, die will dir wirklich gerade sagen, so, I give a fuck of you. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, okay, dann ziehen wir durch. Und dann habe ich ihr im November gratuliert. Da kam aber nichts. Also dann kam, oh, vielen Dank. Und dann habe ich gedacht, okay, das Ding ist durch. Und das hat mir richtig, richtig, richtig... Also ich weiß gar nicht, wie oft ich noch an die denke, immer noch. Aber sie hat ihr Leben so krass verändert. Also ich will da jetzt keine Details sagen, aber es hat mich sehr geprägt. So.
Ja, verstehe.
Da musste ich einen Deckel drauf machen. Aber du hattest auch... du musst auch eine Freundschaft beenden.
Wir haben jemanden in unserem Freundeskreis, der war beziehungsweise ist mit einer Frau zusammen, die wahnsinnig ihn nicht schön behandelt hat. Also er hat rausgefunden, dass da eine Affäre im Spiel war über längere Zeit und so. Und das war ganz, ganz furchtbar, weil die waren nicht irgendwie 2 Wochen zusammen, sondern wirklich lange. Das war für uns in unserem Freundeskreis immer so eine Vorzeigebeziehung zwischen den beiden. So, und dann kam das raus, dass er betrogen wird und furchtbar behandelt wird und so von ihr. Und sie hat das dann aber noch so toxisch gedreht, finde ich, als Hobbypsychologe, dass, weißt du, ja, ist auch deine Schuld und so weiter. Und wir haben ihm alle gesagt, du musst da jetzt raus und mach einen Cut, und auch wenn es hart ist, und wir helfen dir, wir sind für dich da. Was ich mit dem spazieren gegangen bin, damit er da, weißt du, auch einen gewissen Halt hat, dann, wir haben sogar über professionelle Hilfe nachgedacht, weil es ja wirklich nur schwer ist, wenn du jahrelang in so einem Muster lebst mit einer vertrauten Person und die missbraucht dann so dein Vertrauen. Da glaubst du ja gar nichts mehr. Da glaubst du ja die Wettervorhersage nicht mehr. Ja, was ist echt und werde ich jetzt wieder betrogen? So, Und long story short, dann ist er wieder mit ihr zusammengekommen und tut so, als ob alles in Ordnung wäre und so weiter. Und ich weiß, man müsste eigentlich vor allem dann da sein wahrscheinlich für ihn und alle sagen, ja, und ihn dann wieder auffangen, wenn er auf die Nase fällt. Aber ich konnte das nicht, weil das war auch für mich so schlimm, das so hautnah mitzubekommen, wie doof er behandelt wird. Und ich kann jetzt nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, mich mit den beiden wieder zu treffen und da zusammen zu sitzen, irgendwie bei einem Abendessen und so zu tun, als ob nie was passiert wäre. Deshalb habe ich mich so still und heimlich rausgezogen aus dieser Freundschaft. Aber auch viele, weil wir so gesagt haben, also aus unserem Freundeskreis, ja dann, Junge, dann mach und werd glücklich. Weißt du, wenn du so blöd bist, dann let it go. Weil das ist so, irgendwann muss man die Leute auch einfach, denke ich, loslassen nach dem Motto, dann renn in dein eigenes Verderben und dein Unglück. Weil es ist ja nicht so, dass einen das so kalt lässt, dass man sagt, ach Mensch, bist du irgendwie betrogen und blöd behandelt worden, sondern man leidet ja auch wirklich mit. Das ist ein Prozess von Wochen oder Monaten. Und dann kommt man sich selber ja auch verarscht. Ach nö, jetzt ist wieder, ja, wir haben uns ausgesprochen. Entschuldige mal, ihr habt euch, da ging es nicht um irgendwie Knutschen auf, das wäre für mich schon furchtbar, irgendwie Fremdknutschen beim Karneval oder sowas. Ich habe da so ganz klassische Vorstellungen, aber weißt du, bei so einer Nummer, du lebst zusammen, teilst du jahrelang das Leben und dann ist er nicht da und sie macht da sonst was in der gemeinsamen Wohnung, Junge, lauf. Aber wenn er das so machen möchte, und das war so der Schlussstrich bei uns, ja.
Es ist so krass, es ist ganz oft so, dass aufgrund von der Beziehung mit anderen eine Freundschaft leidet oder hinterherhängt. Aber ja, voll, ich muss dir da kurz, es ist unmöglich, jemandem die Augen zu öffnen, wenn er nicht die Augen öffnen möchte. Also selbst wenn du 1000 Argumente hast und selbst wenn du, also ich kenne es selber, wie oft ist es so, diese Situation, wo die Frau, wo die Freundin dann irgendwie was entdeckt oder ne, und sagt, guck mal hier, ich habe ihn gesehen, der war jetzt da und da. Also und am Ende des Tages verlierst du deine Freundin, weil du es ihr gesagt hast und die kommt trotzdem wieder zusammen. Also ich kenne das noch von den 20ern, da war das ganz oft so, dass sowas mal passiert ist, wo du jemandem schütteln, wachschütteln willst. Aber ich habe das auch schon erlebt. Ich wollte auch mal ein paar Jahre lang nicht die Augen öffnen über den Ist-Zustand. Und da waren auch alle Freunde drüber um mich herum und haben gesagt, haben auf mich eingeredet wie auf ein totes Pferd. Panayota, siehst du nicht, was da los ist. Aber wenn du selber nicht sehen willst, es ist ja wie bei in ganz, ganz vielen Ehen so, wo die Frauen wissen, der Mann geht fremd und die halten einfach die Klappe. Es ist so wie moderne Prostitution.
Furchtbar.
Weil die einfach in einem Käfig sitzen oder nicht wissen, was sie machen oder die Kinder oder verzweifelt sind oder Angst haben vor den Konsequenzen. Das ist einfach so. Und man steckt nicht in der Haut drin und am Ende des Tages ist das deren Beziehung. Man kann jemandem eigentlich, ja, finde ich, nicht die Freundschaft dann kündigen in dem Moment. Man kann sich einfach nur rausnehmen und sagen, okay, ich halte mich da raus. Das ist nicht mehr mein Bier, weil du musst wissen, wie du klarkommst. Es ist dann auch schwer, jemandem die Freundschaft zu kündigen. Also da muss ich ein bisschen so die Partei deines Freundes nehmen. Es ist auch hart, dann zu sehen, man verliert Freunde, aber der muss sehen, irgendwann, dann ist der Leidensdruck nicht hoch genug, ne? Das, also, oder die Kraft, diese Beziehung zu verlassen.
Niemand von uns hat ihm irgendwie mitgeteilt, pass auf, die Freundschaft ist jetzt beendet oder sonst irgendwas. Aber zur Wahrheit gehört schon, und das geht für mich in die gleiche Richtung, dass wir uns alle so sehr rausgezogen haben, Stück für Stück, und ich für meinen Teil auch, weil ich einfach dachte, wie gesagt, ich kann mir auch so ein Treffen, wenn sie dann immer dabei ist, überhaupt nicht vorstellen, weil man ja weiß, was passiert ist. Und ich bin nicht so ein Mensch, der dann irgendwo hingeht und sagt, ach, ich verschließe jetzt meine Augen, das ist nicht passiert. Weißt du, es gibt auch viele Freunde in meinem Freundeskreis, die gucken auch keine Nachrichten ganz bewusst, die verdrehen immer die Augen, so du mit deinen Nachrichten und so weiter. Das ist, die Welt ist so böse. Ich bin so ein Mensch, ich muss da immer hingucken. Ich will wissen, was passiert, und ich kann dann auch nicht so tun, als ob das bei ihm nicht passiert wäre oder so. Also das ist so, weißt du, was ich meine?
Du kannst ihm ja auch die Wahl lassen. Also wie hast du es denn beendet?
Na, ich habe mich einfach Stück für Stück rausgezogen und die Freundschaft ist so ausgeplätschert und wir haben jetzt nicht mehr so den Kontakt. Aber wenn was passieren sollte und er wieder auf die Nase fällt, dann wäre ich natürlich da. Dann sage ich nicht, ach nö, jetzt guck, dass du selber irgendwie zurechtkommst. Aber ich werde das jetzt nicht irgendwie, und da bin ich vielleicht ein bisschen streng, aber nicht begleiten und unterstützen vielleicht noch, ja? Naja.
Verstehe ich. Es ist eine schwierige Situation. Es kommt immer drauf an, ob man das parallel begleiten möchte oder irgendwann sagt, weißt du was, ich ziehe mir jetzt den Stecker, weil ich kann dich einfach nicht leiden sehen und ich möchte nicht Zeuge sein, wie du Tag für Tag, Woche für Woche in dein Unglück rennst.
Ich habe mich sehr gefreut, dass du Zeit gefunden hast. Wir sind ja Podimo-Nachbarn, das
ja,
muss man auch sagen.
Also, und liebe Grüße erstmal und gute Besserung, Lari, dass du schnell wieder fit wirst.
Vielleicht fragen sich jetzt einige, aber warte mal, so die zwei Ps, Panayota und Philipp, warum haben die sich jetzt hier gefunden in diesem Podcast PPP? Panayota, Philipp bei Podimo. Aber Panayota ist ja mehr oder weniger Podimo-Nachbarin, denn es gibt ja Die Harte und der Zarte, dein neuer Podcast. Und dann dachten wir uns, komm doch einfach mal rüber und wir schalten uns zusammen. Und es gibt ja auch eine Verbindung. Ich glaube, das ist kein, ich hoffe, ich darf das sagen. Ich habe mal vor 20.000 Jahren, da bin ich als kleiner Welpe zu Panayota hin, ins Autohaus.
Autohaus.
Und
ja.
Genau, und meinte so, Panayota, ich bräuchte ein Auto. Und wie das so ist, das war auch so, ich will nicht sagen typisch deutsch, aber ich bin da hingefahren und meinte so, ja, und dann lass uns mal reden. Und dann dachte ich, gucke ich mir ein paar Modelle an und so. Und nach 2 Stunden bin ich nicht rausgegangen mit den Worten, ich schlafe mal eine Nacht drüber oder so, sondern ich hatte einen unterschriebenen Vertrag.
So muss das sein.
So läuft
genau
das.
Genau das. Ich mache meistens nur einen Termin.
Das werde ich nie vergessen. Ja,
ja,
so haben wir uns kennengelernt.
Ganz süß. Es war wirklich süß, weil du ein ganz anderes Auto erstmal haben wolltest und reinkamst wie so ein aufgeregter Junge und selber dir so Sachen erklärt hast, so, ich bin aber jetzt bereit, ich möchte jetzt aber den nächsten Schritt gehen und ich möchte jetzt mal ein schönes Auto haben und Panayota, was, wenn du jetzt sagst, totaler Blödsinn, was ich mache, dann sag mir das. Und ich habe gedacht, oh Gott, du hast dich ständig aus- und eingehebelt, also du hast so deinen ganzen Hirnprozess hast du mir beim Schreibtisch, das war so süß. Das war so toll, weil du hast wirklich gesagt, so, also ich will jetzt ein Auto, aber Moment, das muss ja auch gut überlegt sein. Das habe ich jetzt. Und jetzt bin ich so weit. Und das war wirklich, ich habe dich einfach nur angeguckt und habe dir einfach nur zugehört und dachte, okay, ich habe was für dich. Und dann habe ich dir so ein schönes Auto präsentiert. Aber ich fand es gut, weil du warst auch so unsicher und so bescheiden. Das fand ich so sympathisch bei dir, weil du warst wie so ein kleiner Junge, der so an den Nägeln kaut und dachte, wieso soll ich jetzt bei der Panayota ein Auto kaufen? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Und das fand ich so sympathisch, weil das hat dich so gezeigt, was du für ein, du erinnerst mich so ein bisschen an so einen tollen Schwiegersohn-Jungen, den ich mal auf jeden Fall nach Hause bringen hätte dürfen. Weißt du, so ein guter Junge einfach. Und das war so süß und auch als du das Auto hattest und ich dir versprochen habe, ich habe gesagt, du wirst mich in ein paar Wochen anrufen und dann wirst du dich herzlich bedanken und du, genau so war es. Du hast dann irgendwann angerufen und gesagt, Panayota, Sprachnachricht war es, glaube ich. Das war so geil, ich danke dir und ich bin so happy damit und es ist alles richtig gemacht und es ist ein super Auto und danke nochmal und ja, das war so süß.
Das war großartig. Das werde ich nie vergessen. Hingefahren spontan. Erstmal triffst du dann die große Panayota und denkst du so, krass, die ist ja auch wirklich Autoverkäuferin nebenbei. Und das hat mir aber auch so gefallen. Ich habe das ja früher auch immer geguckt bei Vox hier, biete Rostlaube, suche Traumauto. Und ich dachte so immer, krass, spielt sie das oder ist das echt? Aber es ist wirklich, Leute, falls ihr Panayota mal irgendwann treffen solltet und ihr kein Thema habt oder so, man kann mit dir so wunderbar über Autos reden und auch übers Autofahren. Das ist, das kann ich ja mit Larissa nicht machen. Grundsätzlich, ich habe immer mehr Freunde, die so, ja, also, aber warum noch ein Auto? Dann kommt so dieser Umweltaspekt dazu.
So
und ich denke
assi.
Immer, Leute,
ich
lebe zwischen
ganz
Köln
ehrlich.
Und Berlin. Ich kann nicht immer Bahn fahren. Ich kann mich auf die Bahn nicht verlassen. Fliegen möchte ich nicht. Bis vor kurzem hatte ich einen Hund. Auto ist für mich aber auch, ich bin so sozialisiert worden, irgendwie ein Stück weit Freiheit. Also wenn ich jetzt gleich sage, ich habe gerade meine freie Woche, oh, ich will nach Holland fahren ans Meer, dann steige ich in die Karre und fahre da hin. Es ist auch so meditativ, finde ich. Also es ist so, ich liebe Autofahren. Und dann lese ich immer so ganz oft, ja, Autos sterben, das ist bald weg. Es stirbt bald aus, es wird keinen Individualverkehr mehr geben. Und ich denke so, wie stellt ihr euch das vor?
Ich weiß nicht, in welcher Pimmelkopf-Zeitung du das liest, wo jemand schreibt, wir fahren keine Autos mehr. Da habe ich eine ganz klare Meinung.
Wie ist denn deine Meinung dazu? Also ich habe letztens wirklich noch gelesen, so ein Sozialmobilitätsforscher hat erzählt, also in Berlin, da haben wir eine Spur dicht gemacht und da ist jetzt eine Fahrradspur und es ist viel leiser und sauberer in der Stadt und die Leute gehen jetzt viel lieber einkaufen. Und ich denke so, ja, aber aus welcher Perspektive beobachtest du das gerade? Als Fußgänger und Fahrradfahrer hasse ich Autos auch, aber als Autofahrer wird es dir in diesem Land immer schwerer gemacht, dich von A nach B fortzubewegen. Es ist einfach in Köln zum Beispiel haben wir mittlerweile mehr Platz für Fahrradfahrer, für Fahrräder, die du dann parken und anschließen kannst, als für irgendwie Autos. Und ich parke auch gerne in einem Parkhaus, aber das geht ja mittlerweile auch nicht. Und es ist einfach realitätsfremd zu sagen, nee, wir steigen alle nur auf Tram und Fahrrad um. Es geht nicht.
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Und zwar soll jeder ja das machen, was so auch zu seinem Leben passt. Und ich denke, ich finde, etwas ist ganz wichtig. Ein Auto ist sozial. Du kannst niemandem beim Umzug helfen. Du kannst niemals spontan irgendwie abends zu einer Freundin fahren oder einem Kumpel und dem helfen, weil irgendwas ist. In einem Notfall bist du immer, egal zu welchen Uhrzeiten, immer abhängig von irgendeinem Verkehrsmittel, was zur Verfügung steht oder zur Verfügung stehen muss. Dann müssen wir nicht sagen, ich fahre auch super oft Bahn, weil es einfach einfacher ist. Aber wir müssen uns nicht darüber unterhalten, wie zuverlässig das ist. Fliegen ist auch so eine Sache. Dann hat es natürlich auch immer was mit dem Preis zu tun. Nicht jeder kann sich ein Auto leisten. Das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen Absolut. Kann man auch nicht pauschal sagen, ne? Ich nehme eins oder nicht. Aber ich finde, die das verteufeln, die müssten eigentlich über den Tellerrand hinausschauen. Weil es gibt für viele Leute, also ich habe eine Mutti im Kindergarten, die hat 3 Kinder. Der Kindergarten ist ein bisschen abgelegen. Wie soll die da bitte hier in Solingen, die Strecken sind so weit auseinander, wie soll die bitte mit ihren 3 Kindern da, also weißt du, was ist, muss man sich da reinballern, um dann mit 3 Kindern in den Kindergarten zu fahren? Das ist super, super schwierig. Und ja, wenn man mitten in Berlin wohnt, irgendwo in Mitte und dann sagt, man braucht kein Auto, finde ich auch relativ, weil du wohnst ja nicht nur in diesem Stadtteil, du fährst ja auch irgendwo, so wie du auch sagst, mal an den See und mal, sondern außerhalb der Stadt, und da willst du da auch nicht immer, oder du hast die Kohle einfach und fährst Uber und Taxi und Öffis, dann mach. Aber ich finde, Menschen ohne Autos sind asozial. Sorry, das mir fehlt immer dieses. Ich denke immer so, ich hatte meine Freundin, die hatte super spät, ich sag's dir, super spät ist ihren Führerschein. Und die hat auch mal dieselben Müll gelabert. Immer, ich brauche keine Bahn, ich habe einen Freund, der fährt mich überall hin, ich mache alles zu Fuß, ich gehe zu Fuß, ich habe ein Fahrrad, die hatte dann ein E-Bike, die ist super klar gekommen. Und hat die mit 31 Jahren ihren Führerschein gemacht, die hat mich angerufen, wirklich, und hat zu mir gesagt, Fiese, das ist unser Spitzname, dieser Fiese, wie geil ist das? Alter, und ich bin so blöd, dass ich meinen Lappen so spät gemacht habe. Wie geil ist das, Getränke zu kaufen und einkaufen? Und dann lasse ich die in meinem Auto und dann mache ich das am nächsten Morgen. Also die hat dann so eine neue Ära in ihrem Leben eröffnet, nur durch das Fahrzeug. Und das ist für mich so ein Beweis gewesen, weil die hat wirklich 30 Jahre lang, die letzten 20 Jahre auf jeden Fall, immer nur darüber geschimpft und gesagt, brauche ich nicht, ist egal, ich habe alles super in der Stadt. Bullshit. Und ich mag das irgendwie. Tut mir leid, dass ich das sage, aber ich finde das so unsexy auch. Stell dir mal vor, auch gerade als Mann hat kein Auto.
Und ich sehe das genauso.
Nicht davon, man kann sich nicht leisten. Der will dich abholen. Mit was holt der dich bitte ab? Mit der Bahn oder was? Geil, aber mit dem Fahrrad finde ich es dreimal geil. Aber im November finde ich das nicht mehr sexy.
Im November finde ich es auch nicht sexy, bei irgendwie -5 Grad und im Nieselregen da morgens zur Arbeit zu fahren. Und es kann ja auch eine uralte Karre sein, weißt du? Meine Schwester ist 25, die hat mittlerweile aufgehört zu studieren, hat einen Job und so weiter, und die könnte sich auch was Schönes irgendwie, die hat auch so einen Autoknall. Ich muss auch zugeben, ich habe auch einen Autoknall. Und sie auch. Und trotzdem fährt sie so einen uralten, auseinanderfallenden Mercedes. Also so diesen Opa-Oma-Mercedes, da wo hinten dieser Wackeldackel noch quasi drauf ist. Aber sie sagt, das ist die beste Karre überhaupt. Ich fahre, wenn ich in München bin, auch ab und zu mit dem. Und sie sagt, lieber fahre ich so ein altes Auto, als ein, ich sag mal jetzt, neueres von so einer gewissen Marke, was vielleicht kleiner ist und kompakter, weil sie sagt, wenn ich damit durch die Gegend fahre, dann fühle ich mich wie in so einem Vintage-Musikvideo von Lana Del Rey, und es hat einfach Stil und es ist, und ich denke so, ja, bin ich aber total dabei und kann ich total nachvollziehen. Und ein Wort noch, ich habe oft letztens habe ich wirklich überlegt, brauche ich noch ein Auto, weil ich lebe zwischen Köln und Berlin, aber genau das ist der Moment. Ich habe oft am Sonntagabend bis 18 Uhr Sendung. Und wenn ich dann zu Sat.1 muss nach Berlin für die Frühnachrichten, muss ich um 4 Uhr morgens dort sein in Berlin. Also wirklich am Schreibtisch sitzen, an der Sendung arbeiten. Wir haben uns ja auch einmal gesehen in Berlin. Und dann gibt es nach dieser Sendung einen ICE, der noch passt, der fährt so um 18.18 Uhr Köln-Berlin. Weißt du, wie oft der schon ausgefallen ist, dass du dann da stehst und dir denkst, ohne Auto, was würde ich jetzt machen? Anrufen und sagen, hallo liebe Kollegen, ich komme nicht, könnt ihr bitte irgendwie Ersatz finden, dass in ein paar Stunden jemand steht? Natürlich fahre ich dann lieber Auto und denke, ich kann dann am Sonntagabend Gas geben, bin dann irgendwann um 23 Uhr, wenn es gut geht, in Berlin im Bett, schlaf ein paar Stunden und gehe dann zur Arbeit. Also, wie du sagst, um das abzurunden, ich finde, Auto ist echt ein Stück weit Freiheit. Können wir noch beide kurz darüber reden, wie furchtbar die Leute sind, die auf der mittleren Spur fahren? Weil wenn ich das Larissa sage, die kann das nicht so nachvollziehen. Hast du so Leute, das regt mich total auf, dass das Rechtsfahrgebot wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und die Leute, achte mal drauf, wenn du so zwei Spuren hast, ja, eine Kreuzung in der Stadt und dann ist da ganz links so eine Abbiegespur, dann scheren die so aus, dann fahren die so. Und ich denke so, Alter, bald nimmst du mich mit, da würde ich am liebsten aussteigen und eine Diskussion nochmal führen. Da kommt so der richtige, wie sagt man, der typisch deutsche Nörgler in mir durch. Aber dann denke ich so, das geht nicht.
Ja, das ist, also ich kann dir sagen, ich bin ja in zwei Kulturen groß geworden. Ich habe auch Verkehrstourette innerhalb des Fahrzeuges.
Verkehrstourette ist schön, ja, ich auch.
Ich beschimpfe aber alles, was ich sehe, auch Ampeln oder Schranken und Autos und auch die Menschen in den Autos. Also wirklich, bei mir geht's, da muss alles wegpiepen, wenn man ja nicht eine Kamera laufen hätte. Mit Kind ist es noch schlimmer, wenn man sich dann darüber aufregt. Und ich habe auch immer recht, kennst du das, wenn du dann immer so selber sagst, da ist bestimmt eine Frau drin. 100% ist da jetzt eine Oma drin. Oder ein Opa. Und dann guckst du immer und dann ist es ganz oft so, wie du gedacht hast. Ja. Aber ich nörgel nicht mehr im Sinne von, dass ich mich darüber weiter aufrege, weil ich habe keine Kapazität mehr. Weil es bringt nichts. Mir ist aber allerdings aufgefallen, deswegen, ne, dieses Ding in zwei Kulturen, ich habe viel mehr das Problem, wenn du irgendwo rausfahren möchtest, irgendwie jetzt von einem Parkplatz, ja, oder ich war letztens im Supermarkt und dann fahre ich so ein Stück raus und die Leute wollen dann auch einbiegen in der Straße, wo ich herkomme. Und eigentlich fahre ich immer so Extras, ich bin ein bisschen assi, ich fahre schon so mit einem halben Auto auf die Straße, damit ich auf jeden Fall jetzt als Nächste durch kann, weil das, ne, okay, so ein bisschen dann die rechte Spur des Linksabbieger. Und dann will die noch abbiegen oder dann winkt die mich nicht rein, weißt du? Also ich bin schon total dreist und fahre so auf die halbe Straße, weil ich keinen Bock habe, 30 Stunden zu warten und dass er... Und dann nehme ich mir immer das Recht im Auto. Ich sage dir ganz ehrlich, ich nehme mir das Recht, einfach zu fahren. Und dann gibt es aber welche, die dann so links drum, so dieses Pedantische. Und dann fehlt denen so die Eier, die anzugucken. Kennst du dann diesen? Die gucken dich einfach
und
nicht an.
Und scheuen den Blickkontakt.
So aggressiv, ja, und offensiv. Ich gucke dann so richtig so in dieses Bild rein und sage so, was ist, ey, lässt die mich jetzt nicht durch, so. Und dann trauen die sich nicht. Also die machen so einen Bitch-Move, aber die trauen sich nicht, die in die Augen zu gucken. Das ist so, da bin ich anders. Ich mache ein krummes Ding und ich gucke dich dabei auch an. Ich wink dann und ich sag sorry oder ich sag danke. Und das ist immer was. Du kannst ja auch mal so ein Piss-Ding machen, aber dann kannst du dich auch einfach nett sagen, okay, sorry, ich weiß, ich bin jetzt zu weit vorne. Ja, ich hätte jetzt eigentlich nach links, mache ich nicht, tut mir leid. Es hat alles ein bisschen was mit charmant zu tun. In Griechenland, und deswegen sage ich am Anfang zwei Kulturen, läuft der Hase ganz anders. Da
wirst du, der Stärkere
da
gewinnt.
Da steigen die Leute gerne mal aus, ja, für so einen Konflikt. Mein Cousin ist letztens so einen Müllwagen in Griechenland im Urlaub hinten drauf gefahren und ich nur so, oh Gott, und er steigt aus, der Müllmann steigt aus, beide hörst nur so, beide steigen ein und fahren weiter und ich so, was ist passiert? Und er so, ja, ich hatte nur ein bisschen was an der Stoßstange und er auch, ist okay, ist nichts passiert, wir fahren weiter. Und dann dachte ich so, wie geil, die haben sich wirklich so, es ging nicht länger als 3 Minuten, darüber kurz ausgetauscht und gedacht, scheiß drauf. Was sollen wir jetzt die Polizei rufen? Was sollen wir jetzt unsere Autos reparieren? Die Autos sehen da ja auch alle aus wie Hulle. Aber das fand ich dann so sympathisch, dass da einfach nicht so oft ein Fass aufgemacht wird, weil die sich denken, hey, scheiß drauf, ist nur eine Beule. Entweder sie den Malacke.
Ja, hier bei uns direkt die Straße blockieren, die Polizei wird gerufen und eine Unfallaufnahme findet statt und alles wird abfotografiert. Also es ist so, ich schätze ja Leute, die schon darauf aufpassen, ne, auf ihr Auto. Ich mag auch keine Delle und so an meinem Auto haben. Ich gehöre nicht zu den Menschen, ich glaube, das hört man jetzt hier in dieser Folge auch raus, wir beide denke ich nicht, die sagen, auch ein Auto ist einfach nur ein Gebrauchsgegenstand. Das darf schon auch schön sein und darf schon sauber sein. Ich finde, wenn die Wohnung aufgeräumt ist, die Bude sauber ist, dann ist das Leben auch sortierter, dann ist man im Kopf sortierter und mit dem Auto ist es ganz genauso. Ja.
Nee, da muss ich dir widersprechen. Ich kenne Freunde, die haben ein super aufgeräumtes Haus, die sind super organisiert und das Auto sieht aus wie ein Affenstall. Und das ist seit Jahren so, weil die einfach keine Affinität zum Auto haben und sagen, scheiß drauf.
Wie ist es denn bei dir?
Teils. Also habe ich mein Auto immer sauber, weil ich ja auch im Autohaus so lange gearbeitet habe, dass ich das immer so spontan auch zu Probefahrzwecken zur Verfügung stellen musste. Somit
hast du mir auch gegeben damals. Schon. Ich weiß noch. Fahr mal eine Runde, hast du gesagt. Und dann nimmst du es. Und ich war so, ja, okay, sie hat recht. Ja, so kann ich mich noch ganz genau daran erinnern.
Und war sauber? Ja.
Es war picobello also sauber. Und ich dachte noch so, guck mal, ich könnte jetzt eigentlich mit dem Auto von Panayota Petridou einfach wegfahren und nichts passiert.
Naja, erstmal nicht. Aber du kommst ja irgendwann wieder. Ja, aber es gibt so zweierlei Menschen, ne? Das kannst du wirklich mal fragen, weil es gibt wirklich, das ist eine ganz andere Sauberkeitskultur. Und Auto ist entweder super sauber meistens, also mein Mann zum Beispiel ist ein super Pingel, das Auto wird von uns und wir haben ja mehrere Autos immer gewaschen, jede Woche. Er saugt das auch aus, das ist picobello. Mein Auto ist jetzt seit Kind und Hund bisschen verwässert, muss ich dir ehrlich sagen. Also da ist es schon mal so, dass ich einen Keks nach hinten gebe, obwohl ich mir, als ich schwanger war, gesagt habe, mein Kind ist in meinem Auto gar nichts. Ist alles nach hinten losgegangen. Also ich bin die ganze Zeit am Füttern und das Auto sieht aus wie Kacke. Aber ich habe Gott sei Dank einen Mann, der da wirklich immer sagt, ich habe dein Auto mal zur Waschstraße gefahren. Und das, also ich habe jetzt keinen Müll drin, aber Krümel oder so Dreck vom Hund ist schon mal drin.
Ja, als ich den Hund noch hatte, sah mein Auto auch aus wie irgendwie ein Zirkuswohnwagen. Das ist einfach so. Aber trotzdem, ich achte schon drauf, auch wenn ich irgendwo auf einem Supermarktparkplatz parke oder so oder an so einem Parkstreifen, dass ich so stehe, dass ich nicht zerkratzt werde. Und wenn doch, dann würde mich das wahnsinnig traurig machen. Aber es soll bald, ganz kurz noch eingeworfen, habe ich letztens gelesen, so Apps geben, also dass die Polizei entlastet wird, wenn du wirklich, toi toi toi, so einen Unfall hast im Straßenverkehr, also jetzt nichts Dramatisches, ja, aber nur so ein Blechschaden, dann soll man das selber irgendwie abscannen, abfotografieren und dann wird das an irgendeine Polizeidienststelle weitergeleitet, um eben diesen Aufwand zu nehmen. Und da denke ich so, wie soll man das denn hinkriegen? Also das ist so...
Warum ist das in Dubai ganz gang und gäbe? Da ist alles.
Ist das so?
Da kannst du das ganze Leben. Da kannst du.
Aber stell dir das mal vor, Köln oder keine Ahnung, Düsseldorf, du hast einen Blechschaden, die Leute in Panik. Oh mein Gott, Unfall, die Welt geht unter. Und dann scannst du das alles selber, dokumentierst das digital. Traust du das den Leuten hier zu? Also, keine Ahnung, sind wir schon so weit für eine digitale, selbstständige Unfallaufnahme? Wie läuft das in Dubai?
Ich glaube, dass alles immer, und das ist so ein typisch deutsches Ding, finde ich, dass, oder generell, ich muss wirklich sagen, es ist eher auch deutsch, ganz oft dieses, oh, es ist was Neues, es ist nichts gut. So, also ganz oft sind so neue Dinge, ich kann mich noch erinnern, als das iPhone rauskam und alle so, wer braucht denn schon so ein großes Ding, Angeber, ein ganzen Computer in der Hosentasche und das ist nur irgendwie was für Drogendealer, als das ganze erste Handy rauskam, da fing das schon an. Das ist nur so irgendwie.
Warum denn für Drogendealer?
Ja, weil die dann irgendwie angepiepst worden sind, wenn irgendwie jemand Drogen haben wollte, dann war das so ein Angeberding. Das war das erste Handy. Als das iPhone kam, haben alle darüber gelacht, dass man so einen großen Computer in seiner Hosentasche hatte. Voll uncool. Und so wie du jetzt, es ist in so vielen Sachen so, ob KI jetzt genau das Gleiche, es kommt wie so eine Welle und irgendwann ist es einfach da. Und dann denken wir, wow, es ist wie Homeoffice. Also das gab es vor 20 Jahren auch in der oder 30 Jahren auch nicht in der Form. Und man konnte sich das auch nicht vorstellen, dass man telefoniert und mal irgendwie einen Call aufsetzt und man sieht sich dabei. Und ich glaube einfach, alles ist so Learning by Doing. Es wird vielleicht nicht jede 70-jährige ältere Dame machen können, weil sie vielleicht nicht die Funktion hat. Aber ganz ehrlich, man muss sich einfach der Welt und der Technologie öffnen. So sehe ich das. Und man muss es ausprobieren.
Sehe ich genauso, gehe ich total mit. Ich bin auch offen. Es gibt sehr viele Kollegen, und das verstehe ich auch, Journalisten, keine Ahnung, Autoren auch, Moderatoren, Sänger, die sagen, boah, KI, die nimmt uns den Job weg. Ich glaube nicht. Also ich hoffe an den Verstand der Menschheit auch, dass man immer, wenn ich zum Beispiel Musik höre, oder ein Buch lese, will ich ja die Story, die Passion und die Emotionen, dieses Gefühl eines Menschen irgendwie spüren. Was ich nicht so schön finde oder was ich erschreckend finde in den USA, sind wirklich in den Charts Songs gemacht von einer KI. Und dann denke ich mir so, okay, also dann kannst du ja wirklich einfach, keine Ahnung, dann kannst du ja dir irgendeinen Beat anschmeißen und das dann hören. Weißt du, so Computermusik, klar wird viel am Computer und so produziert, aber es ist was anderes, finde ich, wenn eine Adele was singt und vor sich hin leidet, die hat was erlebt, weißt du, oder auch was Fröhliches, keine Ahnung. Aber so ein Computer singt, worüber singt er denn? Und vor allem alles, was er singt, hat er sich ja von irgendwoher genommen. Das finde ich dann schwierig. Also wenn die Kunst dann so von der KI gefressen wird. Aber ich glaube, es liegt an uns, wie wir damit umgehen. Und ich gehe Stand jetzt schon fest davon aus, dass so diese echte Kunst überleben wird. Und genauso ist es mit dem Journalismus. Also am Ende braucht es immer einen Menschen, der einschätzt, ist das jetzt wahr oder ist das nicht wahr und wie finden wir das? Ja? Also ist das gut oder böse? Aber du sagst nein, du siehst es anders?
Ich sehe es in vielen Bereichen anders, weil ich bin ja ein bisschen älter als du. Ich habe einfach schon so viel Pferde kotzen sehen und gedacht, also wir mussten noch mit einem Füller schreiben in der Schule und das ist jetzt nicht so lange her. Und wir durften kein Kuli nehmen, weil das so die Handschrift versaut, zum Beispiel.
Kenne ich aber auch noch die Ansagen.
Genau so. Und ich war letztens in meiner alten Schule, weil ich Rassismusbeauftragte bin und habe mir da so ein paar AGs angeguckt und habe dann gesehen, so krass, die haben alle noch so Whiteboards zum Beispiel. Und die Kinder fangen schon in der Grundschule an und haben so einen Laptop. Es gibt WhatsApp-Gruppen. Also da hat sich schon so vieles digitalisiert. Und ich glaube, wir können das gar nicht aufhalten. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Jobs darunter leiden. Also allein, du hast eben schon welche aufgezählt, oder Synchronsprecher, Sänger. Ich glaube, wir sagen jetzt in dem Stadium noch, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das ersetzt wird. Es wird sich mit Sicherheit 70%, glaube ich, an Jobs ersetzt, außer vielleicht so handwerkliche Dinge, die wirklich goldenen Boden haben, im wahrsten Sinne des Wortes, und immer haben werden. Das kann ich mir schwer vorstellen, wobei weiß man auch nicht. Aber ich glaube, es ist wirklich so eine Lawine, die du nicht mehr stoppen kannst. Und das kann nur jedem raten, der das auch jetzt hört, setzt euch mit dem Thema auseinander. Ne? Macht Workshops, nehmt das an, nutzt es, weil sonst ist man wirklich dann irgendwann, ich kenne das so im Autohaus, wenn da so eine neue Version reinkam oder wie dann so neue EDV-Programme, dass die Älteren immer dachten, nee, ich mache das schon immer so, das brauche ich nicht, und die hinkten dann so am Ende hinterher. Und ich würde mich dem ganzen Thema öffnen, weil ich bin mir sicher, und das sehen wir ja jetzt auch in unserer Branche, dass immer mehr Berufe, gerade Kreative, ob es Bauzeichner sind, ob es Grafiker sind.
Grafiker.
So viele Sachen kannst du einfach durch die KI machen, also Stimmen. Das wird schon in sehr vielen Bereichen hart sein, glaube ich schon. Also
ja, da gehe ich auch mit, da hast du auch absolut recht. Und ich finde, man sollte das klug als Werkzeug nutzen, so wie Google. Ja, dann nutzt du jetzt halt vielleicht auch mal ChatGPT oder so. Aber trotzdem auch einfach mal selber denken und noch selber machen, tut nicht weh. Da bin ich schon dafür. Und ich glaube, würdest du dir einen Song anhören von einer künstlichen Intelligenz oder ein Buch lesen von einer künstlichen Intelligenz? Wirklich? Aber ich nicht. Okay, also
ich habe ein super Beispiel. Ich habe ein super Beispiel, ja. Philipp. Ich liebe ja wirklich Bücher. Ich bin eine richtige Leseratte. Ne? Ich inhaliere die, habe mein Leben lang super viele Bücher schon gelesen. Und mache ich jetzt leider nicht mehr, wirklich seitdem ich Mama bin, weil mir wirklich die Zeit fehlt. Und ich habe mich in jedem Sommer davor wirklich gewehrt, mir ein E-Book zu holen, egal wie blöd es in Griechenland war, die Seiten umzublättern, wie ölig meine Seiten waren von der Sonnenmilch oder wie schwer diese Bücher waren, die mitzuschleppen am Flughafen. Ich habe es alles mitgemacht, weil ich diese Haptik liebe, weil ich diesen Geruch der Bücher, ich möchte ein Buch in der Hand haben. Ich bin aber fast ausgestorben, weil wenn ich mich umgedreht habe, hatten ganz wenige oder immer weniger Leute wirklich ein fettes Buch in der Hand. Und ich lese wirklich so auch so Schinken, ne? Die sind schon schwer. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, diese ganzen Hörbücher, E-Books, Tablets, die es gibt, wo die Schrift viel größer ist, wo das schön, es ist viel einfacher, so ein Buch zu lesen. Aber ich habe mich dagegen total gewehrt. Das ist, als ob man sich gegen so ein E-Auto wehrt, ja, so ein bisschen. Und ich denke, nee, ich brauche noch Benzin, ich brauche noch Geräusche, ich brauche das, ich will das.
Es muss riechen.
Und jetzt, genau, ja. Ich brauche diese martialische Haptik, so. Ich will reingreifen, ich will es riechen, ich will es spüren.
Okay, also hast du deine Bücher quasi digitalisiert, aber die sind ja weiter geschrieben von echten Menschen, das meine ich, oder was?
Genau,
ja.
Aber die werden in Zukunft nicht mehr wahrscheinlich wirklich geschrieben. Also ich habe zum Beispiel mein Comedy-Programm selber geschrieben und ganz viele haben gesagt, lass dir das doch von der KI schreiben, lass dir das doch. Und ich habe gedacht, ey, nee, ich kann das nicht. Also ich bin super schwer in so auswendig Sachen lernen, weil ich der Gott in Improvisation bin. Also ich kann wirklich so vor 10.000 Leuten, wenn der Stromausfall und der Moderator kippt um, ich weiß es nicht, und jemand will moderieren, dann würde ich kommen und 2 Stunden labern. Da habe ich null Probleme mit. Gibst du mir aber so 10 Sätze, denke ich mir schon so, oh Gott, wie geht das? Und muss ich das jetzt so vorlesen? Und mir gefällt das Wort nicht. Also ich sperre mich sehr vor gedruckten Büchern. Und genauso war es im Comedy-Programm. Ich saß da Stunden, wochenlang, mein Kopf ist leer. Ich habe da abends gelegen, geschlafen und nicht geschlafen, mit Druck ohne Ende, weil ich dachte, oh, ich bin nicht kreativ, oh, ich bin müde, ach, ich habe das noch im Kopf, ich habe den Job. Und ich habe mir das nicht nehmen lassen. Ich habe das aus meiner Seele geschrieben, weil es meine Situation, meine Geschichten sind, die ich erlebt habe und die ich dann komödiantisch schreibe. Und ich weiß, dass ganz viele Künstler damit anfangen zu schreiben, weil die das anders können. Und dann hingehen auf die Bühne und dann Gag rausballern und jeder lacht. Aber es ist einfach nicht das Herz mit dabei. Und das ist mir total wichtig. Und ich versuche das, solange es geht, aufrechtzuerhalten. Dennoch versperre ich mich nicht der KI.
Na, ich mich auch nicht. Aber ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Werkzeug und alles machen lassen. Weil sonst machen wir uns damit auch selber komplett arbeitslos. Das gehört, finde ich, zur Wahrheit auch dazu.
Also es ist, hast du gelesen, dass diese Generation die dümmste Generation seit Aufzeichnung der Generationen ist? Weil wir alles, ich habe letztens einen Student getroffen, der hat mir erzählt, dass er kurz vorm Bachelor steht. Und dann habe ich gesagt, ach und krass, wann gibst du ab? Sagt er, ja, jetzt im Mai. Und ich so, ah, cool. Und ich so, und bist schon aufgeregt, bist schon am Lernen? Der so, ach, ich baller das alles in die KI. Der hat mir gesagt, der ballert alles in die KI. Und dann hat er gesagt, dann gibt er das in so eine andere KI, die das dann an, also wo er seine Wortwahl anlernt. Und dann kann diese KI das quasi in der Sprache von diesem Studenten runterschreiben. Das gibt's doch nicht. Keine Sau liest mehr ein Buch. Keiner lernt mehr. Weißt du, was passiert? Ich will nicht operiert werden in 30 Jahren von irgendeinem seine Medizinstudium da irgendwie mit der KI geschrieben hat. Jetzt um den Scheiß. Die sind doch auch alle. Meine Freundin, sorry, das muss ich jetzt aufführen. Meine Freundin hat mir letztens Feedback gegeben zu unserem Podcast und ich habe gesagt, und hast den gehört? Wie findest du den? Und auf einmal merke ich, das ist nicht ihre Sprache. Dann habe ich zu ihr nur gesagt, sag mal, hast du die KI benutzt? Und die so, ja, also für den ersten Teil. Ich so, willst du mich verarschen? Du redest in die KI das, was du eigentlich sagen möchtest. Schreib mir bitte, was du denkst und nicht, sag der KI bitte, hallo, ich fand den so und so. Das ist doch scheiße, Leute.
Nee, also absolut. Oder? Ich würde mir das auch nicht. Nee, auf gar keinen. Also ich nutze ChatGPT, habe ich mir geholt, weil ich habe dann so Fragen, zum Beispiel, als ich hier Probleme mit meinem Hund hatte, ja, wollte ich wissen, welche Therapien gibt es. Also ich nutze KI oder ChatGPT als so ein erweitertes Google. Aber wie gesagt, ich bin halt noch so. Vielleicht ist das auch so in mir drin, selber denken. Immer noch mal selber denken, es tut nicht weh. Und die macht so viele Fehler. Ich habe die mal getestet auch und meinte dann so, ja, als es um mich ging, da ging es irgendwie um Ibuprofen oder was weiß ich was. Und ich habe sie irgendwas gefragt und sie meinte, ja, wenn es dir damit besser geht, kannst du auch 2 800er nehmen. Wo ich mir so denke, jeder Arzt würde sagen, wie 2 800er hintereinander auf einmal. Also man muss schon auch wirklich noch aufpassen. Und ich glaube, das ist so, gerade wird ja ganz viel darüber diskutiert, über Social Media, ne? Für unter 14-Jährige verbieten oder nicht. Und ich denke so, natürlich, es gibt irgendwie Games, es gibt Spiele, es gibt Filme, die sollen Kinder nicht sehen. Wie, um Gottes Willen, kann es sein, dass Kinder sich auf TikTok und Instagram mit 12 Jahren oder so sich das einfach installieren und sich in diesen Wirbelsturm quasi in diesen Abgrund ziehen lassen? Das ist doch der Horror. Ich kann mich daran erinnern, wenn ich mal als Kind irgendwie einen Film gesehen habe, damals, so ein ProSieben-Blockbuster, und der hat mich gekickt und irgendwie mitgenommen, ja. Dann war ich danach wochenlang wirklich noch so in diesem Film und habe das so miterlebt und war so gefangen. Das hat echt was gemacht mit mir. Schau mal, wie viel auf diese kleinen Würmchen heute schon so einprasselt. Also ich finde es, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, so zu verbieten, aber ich finde es gut, dass jetzt mal darüber gesprochen wird, weil für die Kids ans Digitale ran und so, ja, an irgendwelche Whiteboards, iPads, wie schreibe ich was am Computer, wie arbeite ich mit dem Laptop, keine Frage, aber lass sie nicht so ungeschützt und unkontrolliert auf Instagram und TikTok. Ich bin ja manchmal selber schockiert, wenn ich auf einmal irgendwelche unzensierten Videos sehe aus irgendwelchen Kriegsgebieten. Jetzt stell dir vor, das sieht eine 9-Jährige oder eine 12-Jährige oder was weiß ich wer. Also ich finde das ganz, ganz wichtig und gut, dass man gerade so darüber redet. Und ich gehe auch total, also was Social Media angeht und KI, wie gesagt, ich würde sagen, super Werkzeug und eine tolle Ergänzung, aber nicht alles abgeben, weil sonst sitzen wir da irgendwann und dann können wir auch sagen, hallo KI, erzähl Panayota das in einer Podcast-Folge und was machen wir dann? Und dann erzählt mir deine KI was und dann sitzen wir da und winken.
Und traurig und einsam. Vereinsamt ja, werden depressiv. Wir dann. Keine soziale Kontakte. Introvertierter.
Leute, wenn ihr sagt, ich habe auch keine sozialen Kontakte, ihr seid mein einziger sozialer Kontakt, dafür sind ja so Podcasts auch ganz schön. Ihr könnt uns immer sehr, sehr gerne Sprachnachrichten schicken, wenn ihr einen Ratschlag braucht. Das kommt nämlich jetzt gleich, Panayota. Wir gehen hier gleich durch so eine durch diese Backstage-Tür in unseren separaten Premium-Bereich. Und da können uns unsere Leute, die hier dabei sind bei Friends FM, ja, es ist wirklich, ich liebe das auch, einfach Fragen aus dem Leben schicken. Also sowas wie Hilfe, ich traue mich nicht. So, das sind so Arabella-Themen. Ich traue mich nicht, einen Typen anzusprechen, auf den ich seit Jahren stehe. Habt ihr einen Tipp für mich? Oder meine beste Freundin hat Mundgeruch. Was mache ich? Und wenn ihr Ideen habt und Fragen habt, dann schickt uns sehr gerne Sprachnachrichten. Wir haben jetzt eine Telefonnummer. Für eure Anliegen 0152 1540 9750. Jetzt habe ich das so oldschool vorgelesen, aber ich glaube, irgendwo steht das auch hier unten noch eingeblendet. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge und danke dir ganz, ganz herzlich, Panayota Petridou. Toller Gast. Ich hätte mir keine schönere Vertretung für Larissa vorstellen können. Hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Vielen du hast dich Dank. Wohlgefühlt bei Friends of M.
Ja, war wie bei mir im Schreibtisch. Als ob du hier nochmal kommst. Willst du jetzt eigentlich ein Auto kaufen, Philipp? Nochmal?
Ich fahre ja jetzt nur Fahrrad. Weißt du doch, ich fahre kein Auto mehr.
Da reden wir nochmal.
Hey Leute, na? Sehr schön, dass ihr mit dabei seid.
Wusstet ihr eigentlich, dass diese Folge schon 4 Wochen früher im kostenlosen Bereich der Podimo-App erschienen ist? Na, aha.
Wenn ihr also die allerneueste Episode immer sofort vor allen anderen hören möchtet, dann würden wir an eurer Stelle gehen auf podimo.de/friendsfm.
Die Info findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Hört doch mal rein.